Rhythmuskontrolle durchführen.
Menschen helfen gerne anderen Menschen. Das ist ein Grundtrieb von 98% von uns und das sollten wir durchaus fördern.
Blaulicht in der Nacht. Ein Rettungswagen rast durch die Straßen. Für uns ein kurzer Moment. Für andere vielleicht die wichtigste Minute ihres Lebens. Doch was wir hören, ist nur die Oberfläche. Dahinter ein System, das tatsächlich tragen muss. Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Ehrenamt. Wie stabil ist dieses System wirklich? Willkommen zu Kreuz und Quer. Schön, dass du da bist. Du hörst das Martinshorn, aber die Strukturen dahinter bleiben oft unsichtbar. Menschen, Entscheidung, Verantwortung, lange bevor der Einsatz beginnt. 2025 hat dieses System in Mecklenburg-Vorpommern einen, ich sag's mal so, Stresstest erlebt. Der Rettungsdienst wurde neu ausgeschrieben. Vieles bleibt und doch zeigt sich, wie sensibel das Ganze ist. Darüber spreche ich heute mit jemandem, der beides kennt. Die Paragraphen und die Praxis. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und Quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Mein Gast ist René Kieselmann, Jurist, tief im Thema Rettungsdienst und Vergaberecht und kennt dieses System nicht nur aus Papieren. René war selbst im Rettungsdienst aktiv. Heute ist er erfolgreicher Anwalt. René, du bist viel unterwegs. Kennt diese Sekunden, in denen man nicht im Dienst ist und trotzdem plötzlich mittendrin im Unfall und er hilft. René, schön, dass du da bist oder schön, dass ich hier in Berlin sein darf bei dir.
Ja, freut mich.
Herzlich willkommen zu Kreuz und Quer.
Danke, cooler Podcast.
Dankeschön. René, bevor wir tief ins Thema einsteigen, lass uns noch einmal einen Schritt zurücktreten. Viele Menschen sehen im Rettungsdienst vor allem das Einsatzfahrzeug vor der Tür. Du sprichst dagegen vom komplexen Hilfeleistungssystem, also vom Zusammenspiel aus Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Ehrenamt, Ausbildung und Vorhaltung. Wenn du dieses System beschreiben müsstest, was sind die tragenden Säulen dahinter, die Dinge, die im Alltag kaum sichtbar sind, im Ernstfall aber entscheidend werden?
Schwierige Frage. Danke für den Auftakt. Ja, was macht eine Gesellschaft resilient? Das sehen wir häufig ja nicht. Also ist genauso mit dem Wert der Gesundheit. Auch die bemerken wir eigentlich erst, wenn man krank wird, ne? Und genauso ist es mit komplexen Systemen in der Gesellschaft, also das Gesundheitssystem, worüber wir ja auch reden mit dem Rettungsdienst. Auch Energieversorgung sehen wir ja gerade auch. Gaspipelines weg, andere Quellen weg, im eigenen Land nicht viel da oder wird nicht abgebaut. Also das sind ja auch durchaus existenzielle Themen, die wir haben im Gesundheitssystem, in der Energieversorgung oder auch das Thema ja Geldsystem. Ne? Wir erleben eine Inflation, wird irgendwie alles teurer. Also wir leben in komplexen Systemen und merken eigentlich erst, wenn die Stabilität fehlt. Und da ist die Frage durchaus wichtig, was macht eine Gesellschaft widerstandsfähig, resilient? Ist ja ein gewisses Modewort, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auf Resilienz Wert legt. Und gerade im Bereich Rettungsdienst, Katastrophenschutz, also der allgemeinen ja, gesundheitlichen Gefahrenabwehr, ist ein gutes hauptamtliches, aber auch ganz viele ehrenamtliche Bereiche sind wichtig, um dieses System resilient zu machen. Ehrenamt gerade deswegen, weil über ein ehrenamtliches Engagement natürlich die Menschen anderen Menschen helfen können und deutlich mehr Köpfe vorhanden sind als rein durch bezahlte Kräfte. Also wir können nicht alle unseren Privatfeuerwehrmann oder den Privatnotarzt mit uns führen, der uns dann hilft. Wir brauchen als Gesellschaft ja Ressourcen und Menschen, die in Notfällen helfen. Und das ist Ehrenamt eine ganz wichtige Stütze, weil nicht nur die Ehrenamtler anderen Leuten helfen, sondern weil Ehrenamtler ja auch selbst Know-how aufbauen. Also wie versorge ich eine Schnittwunde? Wie verhalte ich mich im Stromausfall? Wie kann ich Dinge improvisieren? Und das sind Punkte, die geben sie weiter als Multiplikatoren in die Familien, in ihre Freundeskreise etc. Und die Menschen können sich auch, wenn sie ein gewisses Know-how haben, wie sie sich selbst helfen können, auch selber aus einer misslichen Situation eher retten. Und das ist gerade bei großen Schadenslagen wichtig, also sogar auch unterhalb von Katastrophenfällen. Wenn ich nur ein kleines Tal habe, das abgeschnitten ist, ist noch keine Katastrophe im Landkreis. Aber die Menschen im Tal, die müssen sich irgendwie selbst helfen können. Und gerade angesichts der ja auch internationalen außenpolitischen Spannungen, der ja des immer instabiler werdenden Stromnetzes, ist es gut, wenn wir da resilienter werden und die Selbsthilfefähigkeit aufgebaut wird.
Du beschäftigst dich intensiv mit der Bereichsausnahme im Vergaberecht. Das klingt zunächst sehr juristisch, hat aber große Auswirkungen auf die Praxis. Denn letztlich geht es um eine Grundsatzfrage, René. Behandeln wir Rettungsdienst wie eine gewöhnliche Dienstleistung oder als Teil unserer öffentlichen, ich nenne es mal Sicherheitsarchitektur? Wenn du auf die Phase des starken Preiswettbewerbs im Rettungsdienst zurückblickst oder draufblickst, wo hat dieser Wettbewerb dem System tatsächlich geschadet? Und warum ist diese Bereichsausnahme so wichtig, um Stabilität und Qualität im Rettungsdienst zu sichern?
Vielleicht sollte man an der Stelle kurz erklären, was die Bereichsausnahme bedeutet. Also wir wollen ja nicht zu juristisch sein.
Wir wollen ja verständlich sein.
Bereichsausnahme bedeutet eben, dass man diesen Bereich Rettungsdienst oder allgemein gesundheitliche Gefahrenabwehr rausnimmt aus dem Vergaberecht. Und was ist das Vergaberecht? Na, das sind eben gewisse Regeln, die dann gelten, wenn der Staat etwas einkauft. Also wenn unsere Steuermillionen verschwendet werden, könnte man pointiert sagen, dann greift das Vergaberecht ein und man muss dann nach gewissen Regeln diese Dinge beschaffen. Und das Vergaberecht soll eben diese Wirtschaftlichkeit darstellen. Allerdings bedeutet Wirtschaftlichkeit auch im vergaberechtlichen Sinne nicht 100% Preis. Das heißt, eine reine Preisbetrachtung, die muss schon vom Gesetz her nicht vorhanden sein. Ich kann immer qualitative und andere Aspekte mit reinbringen, in gewissen Grenzen. Und das war auch der Hintergrund der Bereichsausnahme Rettungsdienst. Man hat gesehen, in den Jahren seit 2009 fing das an, begann die Phase, wo eben Rettungsdienst zum ersten Mal ausgeschrieben wurde. Dann wusste man nicht, wie macht man das, ja. Man hat andere Ausschreibungen gerade aus dem Baubereich kopiert und hat gesagt, ich brauche jetzt umfangreiche Leistungsverzeichnisse, wo drin steht, was wann wie wo gemacht werden kann, welche Vorhaltung ich habe. Und dann soll am Ende der Preis entscheiden. Das ist vom Grundsatz her richtig und möglich, wenn die qualitativen Aspekte alle drinstehen, aber die kann ich gerade im Rettungsdienst und mit den Schnittstellen zum Katastrophenschutz häufig nicht auch in 500-seitigen Papieren unterbringen. Das heißt, mit einer reinen Preiswertung erzeugt man eine Fehlsteuerung. Also Beispiel, große Hauptstadt, ne? Irgendwie eine große Hilfsorganisation macht den Rettungsdienst, dann macht die Hauptstadt eine Ausschreibung und bei einem Vertragsvolumen von, ja, zwei- oder dreistelligen Millionenbeträgen, also das geht ja in die Richtung. Wenn ich das über lange Jahre mache, ganz viele RTWs, KTWs, dann sind wir in diesen Bereichen drei, vier oder sogar höhere Beträge, Millionenbeträge, also das ist richtig viel Geld. Und wenn da einer 3 Euro dann billiger ist, also der eine bietet 198 Millionen und der andere bietet 197,99 Millionen, dann gewinnt der. Und dann wird komplett der Betreiber ausgetauscht, die Hilfsorganisation fliegt raus und dann kommt ja eine andere Hilfsorganisation oder ein privater Betreiber mit Gewinnerzielungsabsicht, was jetzt auch nicht vorwerfbar ist, aber zu der Unterscheidung kommen wir noch. Und das sind eben Fehlsteuerungen, die in so einem System, das für die Gesundheit der Menschen wichtig ist, einfach schädlich sind. Und diese Fehlsteuerung, die will auch diese Bereichsausnahme beseitigen. Und da hat eben der Gesetzgeber, also genau gesagt der europäische Richtliniengeber 2014 gesagt, gut, den Rettungsdienst nehmen wir raus oder diese gesundheitliche Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz etc. Dafür gelten diese Vergaberichtlinien nicht mehr, diese Vergaberegeln. Und das hat auch in Deutschland der nationale Gesetzgeber umgesetzt. Und da steht auch drin, dass eben jetzt Rettungsdienst, Zivilschutz, Bevölkerungsschutz eben nicht ausgeschrieben werden müssen nach Vergaberecht. Die Regelung haben wir übrigens erfolgreich im Jahr 2019 beim EuGH, Europäischer Gerichtshof, verteidigt. Und ja, seither versucht die Praxis eben mit diesen rechtlichen Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Und da ist jetzt aktuell die Frage, na, wie lasse ich jetzt Hilfsorganisationen, Unternehmen, Organisationen zu für den Rettungsdienst? Das ist auch eine Sache, da wird Geld mitverdient, man macht Umsätze, man kann quasi Organisationen erhalten. Große Gewinne macht man in der Regel nicht dabei, aber schlussendlich hat es eben auch nicht nur ein strukturelles, sondern ein wirtschaftliches Interesse und da muss man irgendeinen Modus finden staatlich, dass man sagt, das ist nicht willkürlich. Ja, das gibt ein gewisses Verfahren, wo man Rahmenpunkte setzen kann. Und das haben wir jetzt erlebt in den letzten Jahren. Auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern wurde ja ausgeschrieben, auch wieder mal im letzten oder auch schon vorletzten Jahr. Mhm. Und diese Entwicklung, die ja, begleiten wir mit einem wachen und aufmerksamen Auge. Aber du hast ja auch gefragt, welche Schäden entstanden sind durch Ausschreibungen mit schwierigen Rahmenbedingungen, also einer starken Preisorientierung. Wie hat sich das entwickelt? Also abgesehen von diesem absurden Beispiel, dass man quasi bei 50 Cent billiger gewinnt, selbst wenn der Auftrag 3 Millionen schwer ist, gab es eben diverse Fehlsteuerungen, dass man beispielsweise die Bieter, nennt man das, also die Hilfsorganisationen, auch private Unternehmen, die anbieten bei einer Ausschreibung, dass man die quasi gezwungen hat, über lange Jahre bis auf den Cent genau die Kosten für die Dienstleistung zu errechnen. Und wenn ich dann auf 5 Jahre oder auf 8 oder auf 10 Jahre genau Kosten ausrechnen muss, was kosten mich die Fahrzeuge, was kostet mich das Personal? Und dann rückblickend jetzt mal betrachte, wie waren die Preissteigerungen? Also nicht nur Inflation oder Lieferkettenprobleme mit Materialsteigerungen, sondern gerade auch ja, Fachkräftemangel. Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, auch im Rettungsdienst. Ne, das Thema Notfallsanitäter, ne, also eine tolle Erfindung, aber hat quasi einen Jahrgang vom Markt weggewischt, weil die Ausbildungszeit gesteigert wurde auf 3 Jahre. Was auch prinzipiell gut ist, aber das sind eben Entwicklungen verbunden mit einer Ausweitung der Vorhaltung, die dann eben zu einem gewissen Fachkräftemangel führen. Der scheint sich jetzt ein bisschen einzubremsen, aber das hat auch dann dazu geführt, dass die Entlohnung des Personals meines Erachtens auch gerechtfertigt massiv gestiegen ist. Und diese Kosten, die kann quasi niemand über lange Jahre einkalkulieren. Das ist nicht möglich. Also man kann vielleicht allenfalls so 1-2 Jahre eine Prognose geben, aber für mehr kann man die Hand nicht ins Feuer halten. Und das hat eben dazu geführt, dass gewisse Risiken, auch diese Kalkulationsrisiken, auf die Bieter hinübergewälzt wurden, dass die Bieter nun diese Risiken tragen mussten. Und das hat eben in Einzelfällen dazu geführt, dass bestimmte Kreisverbände des Roten Kreuzes oder andere Unternehmen, Verbände wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen hatten bis zur Insolvenz. Und das erzeugt natürlich auch Schäden. Man muss auch sagen, es ist nicht alles dramatisch, nicht alles schwarz. In ganz vielen Bereichen ist es gut gegangen. Wird's cut wegen hinten? Oder?
Das ist ja der Soundtrack des Deutschen Roten Kreuzes.
Das ist sehr gut,
unser Rettungswagen.
Mensch, ich war jetzt so...
Oder ist es?
Wir reden. Mal, wer da vorbeifährt. Das ist doch die Wache Ranke in Berlin oder das DRK hinten,
Malteser. Der Wettbewerb, genau.
Sehr schön. Ja, auch eine
passend zum Thema.
Wichtige Hilfsorganisation, ja.
Richtig.
Also oft ist es halbwegs gut gegangen. Wir hatten aber durchaus Schäden und vor allem auch Unsicherheiten, Fluktuationen. Gerade die guten Leute, die mobil sind, die gehen dann als Erste, wenn man sagt, ja, irgendwo wackelt's, ne? Vor allem auch Schäden im Ehrenamt. Also wenn irgendwo bei einem Kreisverband mal der komplette Rettungsdienst wegbricht. Ja, was passiert denn mit den Helfern, die immer mal wieder Praktikum gemacht haben auf RTW, KTW, so ihre Skills, ihre Fähigkeiten aufrechterhalten haben, wenn die das nicht bei der Nachfolgeorganisation machen können oder bei der Feuerwehr, ist es schwierig. Und da kommen wir halt zum Punkt, den die Hilfsorganisationen, also das DRK und auch die anderen Hilfsorganisationen ja aufgebaut haben, ein sogenanntes komplexes Hilfeleistungssystem, das über den Rettungsdienst hinausgeht. Das wird dadurch manchmal beschädigt. Und bedenklich ist es vor allem auch deswegen, weil das Rote Kreuz und auch andere Hilfsorganisationen, vor allem Malteser, Johanniter, haben ja eine bestimmte völkerrechtliche Sonderstellung. Die sind durch die Genfer Konventionen geschützt. Die sollen, wenn hier Schwierigkeiten sind, wenn Krieg ist, sollen die Gesellschaft und die staatlichen Strukturen stabilisieren. um Leid der Menschen zu lindern. Und wenn dann diese Akteure, die völkerrechtlich geschützt sind, beschädigt werden durch staatliche Ausschreibungen, dann ist es nicht gut.
Du sprichst ein wichtiges Thema an, ja.
Wenn ich noch einen Punkt ergänzen kann, also für uns, wir machen das jetzt schon seit längeren Jahren, seit 2009, 2010 beruflich. Ich bin ja selber auch schon längere Zeit, seit 1993 im Ehrenamt unterwegs, Rettungsdienst etc. Insofern ist es kein reines berufliches Interesse von mir, sondern ich und meine Kollegen, wir wollen einfach, dass wir ein stabiles System haben, in dem eben langfristige Anreize gesetzt werden. Und für uns haben sich jetzt in den letzten 3-4 Jahren doch 3 ganz wichtige Punkte herauskristallisiert, die wir jetzt auch bei Ausschreibungen, bei Auswahlverfahren verwenden. Das sind die 3 Punkte Qualität, Resilienz und Wirtschaftlichkeit. Und ich glaube, inhaltlich kann man ein gutes System unter diese 3 Punkte fassen. Also das sind Punkte, da muss, glaube ich, auf allen Ebenen müssen die Beteiligten, auch die, die für Ausschreibungen, für Auswahlverfahren verantwortlich sind, müssen überlegen, was wollen wir langfristig, wie setzen wir langfristig gute Anreize. Und dazu sind diese 3 Punkte hilfreich, unserer Erfahrung nach, Qualität, Resilienz und Wirtschaftlichkeit.
Und da macht ihr ja schon eine gute Arbeit. Und wir diskutieren das ja auch im DRK.
Ja, gerade das Thema Wirtschaftlichkeit, wenn ich das noch anfügen darf, das kann man eben nicht durch eine Kalkulation von Jahreskosten erfragen. Also was kostet jetzt der RTW plus das Personal in den nächsten 10 Jahren?
Ja, ja.
Das ist eben nicht realistisch, sondern wenn man sich über Wirtschaftlichkeit unterhält, dann sollte man sich in dem Dreieck von Trägern, Leistungserbringern und Kostenträgern zusammensetzen. Da kann man nämlich in jedem Landkreis, in jeder Stadt, auch in jedem Bundesland überlegen, ja, was ist denn wirtschaftlich, wo brauchen wir welche Vorhaltungen? Und dort kann man auch dafür sorgen, dass eben ein massiver Anstieg von Einsatzzahlen verhindert wird. Auch natürlich, wenn man über den Tellerrand blickt, also in andere Bereiche, wie sind die Schnittstellen zum kassenärztlichen Versorgungsdienst, zu einem Gemeindenotfallsanitäter, Telemedizin, Krankenhäuser und so weiter. Und das wird ja auch mit dem aktuellen Projekt Reform der Notfallversorgung wird das angegangen.
Sind wir gerade beim nächsten Thema, Reform der Notfallversorgung, René. Lass uns nochmal, bevor wir jetzt zu Mecklenburg-Vorpommern nochmal kommen, auf Bundesebene, du hast es gerade schon angesprochen, läuft gerade eine große Debatte über die Reform der Notfallversorgung. Und heute gibt es, vielleicht kurze Erklärung, heute gibt es mehrere Wege ins System, über die 112, über den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116, 117 oder über die Notaufnahme im Krankenhaus. Für viele Menschen ist im Ernstfall gar nicht so richtig klar, welcher Weg ist eigentlich der richtige. Ich hatte doch letzte Woche noch ein sehr gutes Gespräch mit einer Notfallärztin, die wird als nächste in den Podcast kommen, sehr gespannt. Aber die Reform will ja diese Wege stärker verzahnen, etwa über integrierte Notfallzentren, über medizinische Ersteinschätzung oder eine bessere Vernetzung zwischen Leitstelle, Bereitschaftsdienst und Klinik. Die Idee, Menschen schneller in die passende Versorgung zu steuern und gleichzeitig Notaufnahmen und Rettungsdienst zu entlasten. Wenn man das aus Sicht des Rettungsdienstes betrachtet, René, was verändert diese Reform tatsächlich für seine Rolle? Wird der Rettungsdienst dadurch entlastet oder rückt er noch stärker ins Zentrum dieses Systems? Was denkst du, wie würdest du das bewerten?
Die Reform der Notfallversorgung ist aktuell ein Projekt, das rührt ja auch schon aus der letzten Legislaturperiode her. Da geht es vor allem um eine Änderung im Bundesrecht. Und das Bundesrecht ist eben gerade im Recht der Krankenkassen, quasi der Gesundheitsversorgung, relevant. Also man spricht hier vom SGB V, also das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches. Ja, man hört schon an der Formulierung, das ist ganz, ganz viel Gesetzestext und es ist auch für Juristen ziemlich gruselig, weil die Paragraphen immer länger werden und dadurch nicht immer besser, darf ich mal ketzerisch anmerken.
Das ist dein Job, René.
Ja, also hinterfragen hilft manchmal. Und in diesem System SGB V, also Finanzierung des Rettungsdienstes unter anderem, möchte man gewisse Änderungen machen. Wir haben uns sehr intensiv auch mit diversen Kollegen, Hilfsorganisationen auseinandergesetzt mit dem Thema. Und die Grundüberlegungen dieses Reformpaketes, die sind wichtig und sinnvoll, dass man quasi die unterschiedlichen Zuständigkeiten abbaut oder einen Wechsel zwischen verschiedenen Ebenen ermöglicht, ja, dass man jetzt nicht krampfhaft Menschen ins Krankenhaus fährt, wenn sie auch zu Hause behandelt werden können, dass man sich überlegt, ja, wer muss denn ins Krankenhaus, dass man diesen Punkt vielleicht durch eine standardisierte, bessere, computergestützte Abfrage zu Einzelpunkten besser hinbringt, dass man dort besser rausfiltern kann, wer muss denn wirklich ins Krankenhaus. Aber ja, schlussendlich wird der Rettungsdienst, glaube ich, weiter im Fokus bleiben, weil ja unsere Gesellschaft verändert sich. Familiäre Verbände lösen sich manchmal auf. Das heißt, dass man sich selber in der Familie, im Haushalt, in einem Mehrgenerationenhaushalt hilft, ist schwierig. Diverse Kliniken schließen, das heißt, die Versorgung vor allem auf dem Lande, die wird häufig dünner. Und auch das erzeugt wiederum Transporte, Transportwege. Also wir sind da in einer durchaus schwierigen Zeit. Das Gesetzespaket hat durchaus das Potenzial, dass es diverse Bereiche besser vernetzt und dadurch auch das Gesamtsystem entlastet. Das große Risiko, das wir allerdings sehen und das ist noch nicht ganz behoben, ist das Thema Refinanzierung. Und vor dem Hintergrund, dass die Krankenkassen sagen, wir wollen da mal 1-2 Milliarden Euro einsparen, dann muss man sich fragen, wo sollen die herkommen? Also irgendwo wird es dann bleiben, diese Lücke. Und die Lücke bleibt entweder bei den Trägern, also Landkreise, große kreisfreie Städte, Zweckverbände, oder die Lücke bleibt bei den Leistungserbringern, zum Beispiel Hilfsorganisationen. Und das ist durchaus ein Szenario, das selbst die Krankenkassen nicht unkritisch sehen. Wir können auch die Krankenkassen verstehen, weil in manchen Bereichen hier im Bundesgebiet gab es schon Entwicklungen, wo Krankenversicherungen zu Recht auch Kritik geübt haben, wo diverse Kosten aus dem Katastrophenschutz in anderen Bereichen irgendwie Feuerwehr querfinanziert wurden, wo man vielleicht nicht ganz transparent war und wo eben die Kosten für den Rettungsdienst signifikant höher waren als in anderen Bereichen. Also da denke ich, muss man für eine Kritik offen bleiben. Die generelle Umstellung, die man jetzt aber plant, dass man sagt, wir wollen bundesweit nur den jeweiligen Einsatz bezahlen und aus einer Finanzierung einer Vorhaltung rausgehen, das wird ja so kolportiert, um das nachzulesen, das wird so im Endeffekt nicht gehen, beziehungsweise wenn man das konsequent und nicht angepasst durchzieht, wird es Kollateralschäden erzeugen. Also das ist jetzt der große Spagat, den man schaffen muss, also den grundsätzlich richtigen Gedanken dieser Gesetzesänderung anpacken, aber dann eben im Zusammenspiel vor allem dann auch der Verwaltungsebenen, der Krankenkassen, der Leistungserbringer und in einer guten Abstimmung dafür zu sorgen, dass eine Vorhaltung, die notwendig ist, nicht durch eine fehlende Refinanzierung gestört wird. Und wie sich das entwickeln wird, ich glaube, das werden wir in den nächsten 2-3 Jahren auch nach Verabschiedung des Gesetzes erst sehen. Und da sind alle Beteiligten, insbesondere auch die Träger in der Verantwortung, auch die jeweiligen vertraglichen Leistungsbeziehungen so zu gestalten, dass man auf Sicht steuern kann, dass man eben gerade nicht sagt, wir schreiben jetzt aus und für die nächsten 8 Jahre werden die Kosten kalkuliert, weil wenn dann ein Leistungserbringer da ist, der die Kosten kalkuliert hat und die werden nicht refinanziert, dann schadet es vor allem dem Träger. Also das zeigt vielleicht ein bisschen das Spannungsfeld auf, in dem wir uns bewegen. Und zusammengefasst, guter Ansatz, gute Gedanken, es hängt stark von der Umsetzung ab.
Wie bei allen Reformen, ne?
Ja.
Kooperation ist Stichwort.
Ja, auch miteinander reden. Ja.
Das soll helfen. Also schön der Blick aus deinem Fenster, Rendi, auch ist. Wir gucken hier auf den Kuhdamm. Wandern wir nach Mecklenburg-Vorpommern. 2025, du hast es vorhin auch schon kurz ausgeführt, haben viele Landkreise in MV den Rettungsdienst neu ausschreiben müssen. Die bestehenden Strukturen tragen weiter. Das ist eine gute Nachricht, teilweise fürs DRK. Gleichzeitig wissen aber alle Beteiligten, dass solche Verfahren viel Kraft kosten. Was sagen diese Ausschreibungen für dich über die Stabilität unseres Systems? Sind wir strukturell gut aufgestellt oder lebt dieses System im Moment auch stark vom Engagement der Menschen, die darin arbeiten?
Ich denke, grundsätzlich passen die Strukturen, also dass wir einen eher hauptamtlich organisierten Rettungsdienst haben, der aber in ganz vielen Bereichen durch Ehrenamt unterstützt wird. Ehrenamtler müssen nur noch, glaube ich, in wenigen Fällen auch den Regelrettungsdienst unterstützen. Das hat sich in den letzten Jahren sehr abgebaut. Das Ehrenamt ist aber extrem wichtig, gerade für größere Schadensereignisse, also Großschadenslagen wie einen Massenanfall von Verletzten, ja, MANV abgekürzt, also wenn der Zug mal gegen die Brücke fährt, ja, oder irgendwelche Gebäude einstürzen oder größere Verkehrsunfälle sind. Da ist das Ehrenamt extrem wichtig. Das System Rettungsdienst an sich und auch die Ausschreibung oder Auswahlverfahren, das ist durchaus verbesserungswürdig. Wir hatten ja vorhin schon mal über die Punkte gesprochen, was sind Anreize in einem System, gerade wenn mehr oder weniger wettbewerblich ausgeschrieben wird. Und da hatten wir gesehen, dass man diesen Wettbewerb sehr unterschiedlich gestalten kann. Und unser Vorschlag ist es immer, dass man langfristige, gesunde Anreize setzt und eben nicht auf kurzfristige, ja, Preiskalkulationen setzt, dass man eben die Punkte, vor allem Qualität, Resilienz mit in den Wettbewerb gibt, sodass gerade auch für Hilfsorganisationen und auch private Betreiber ein Anreiz besteht, sich um das Thema Ehrenamt zu kümmern. Das denke ich auch legitim, weil es nicht nur den Bereich Katastrophenschutz betrifft, sondern vor allem auch diesen Bereich zwischen der Normalversorgung des Unfalls und der Katastrophe, also der Großschadenslage. Ein Massenanfall von Verletzten, das Busunglück, das ist rein rechtlich gesehen noch keine Katastrophe und das ist ganz normaler Rettungsdienst, SGB V refinanziert und für diese Strukturen, die ja dann auch von den Krankenkassen bezahlt werden sollen im Einsatz, brauchen wir eine Vorhaltung. Und insofern müssen, denke ich, auch die Krankenkassen und die Träger auch einen Modus einfallen lassen, wie viel der Vorhaltung für Großschadenslagen, auch wenn sie ehrenamtlich betrieben sind, von Krankenkassen bezahlt werden. Und um nochmal auf die Ausschreibungen oder Auswahlverfahren in Mecklenburg-Vorpommern zurückzukommen, das ist unserer Beobachtung nach, hat es in den meisten Bereichen irgendwie funktioniert. Es gab aber auch Fälle, wo unter anderem, glaube ich, das Rote Kreuz auch in Rostock komplett rausgeflogen in Anführungszeichen.
Die Stadt Rostock.
Ja, genau, Stadt Rostock. Die Hintergründe, die kenne ich jetzt auch nicht im Einzelnen. Man wird wahrscheinlich sagen müssen, irgendwas ist irgendwo schiefgelaufen. Da muss man vielleicht auf allen Seiten auch ein bisschen Selbstkritik üben und versuchen. Und das Beispiel zeigt aber, dass eben ein kompletter Wechsel, ein Rausfall eines Leistungserbringers, der noch in anderen Bereichen außer dem Rettungsdienst verwurzelt ist. Und das DRK in Rostock hat, soweit ich weiß, auch eine umfangreiche ehrenamtliche Schiene und sind da sehr engagiert. Das ist schwierig, wenn dann sowas passiert, weil eben der Rettungsdienst zwar nicht zur Refinanzierung des Ehrenamts genutzt wird, aber ganz viele Schnittstellen bestehen, wie auch vorhin das Beispiel, na, Praktikumsplätze für Ehrenamtler auf RTWs. Und das sind Entwicklungen, also wir wollen jetzt hier nicht den Einzelfall bewerten. Draußen fährt gerade das LF vorbei, der Berliner Feuerwehr, und macht sich Platz.
Die haben Ehrenamt gehört.
Ja, genau.
Das war das Stichwort.
Es gibt auch eine ehrenamtliche Berliner Feuerwehr, ne? Die ist ganz, ganz stark, aber natürlich, was wir gerade hören, ist die Berufsfeuerwehr, die das genauso gut macht. Ja, die Frage ist, um auf Auswahlverfahren zurückzukommen, es gab da jetzt verschiedene Auswahlverfahren in verschiedenen Landkreisen. Da kann man sich vielleicht in der Retrospektive mal schauen, welche Regularien vorhanden waren, wie der Rahmen für diesen Wettbewerb gestaltet ist. Und die aktuelle landesrechtliche Situation ist ja in Mecklenburg-Vorpommern, dass die Verträge nach aktuellem Recht befristet sind auf maximal 10 Jahre. Das heißt, in irgendwie 8 bis 9 Jahren werden wir uns mit der Sache wieder beschäftigen dürfen. Und auch da kann man durchaus überlegen, anstelle des Landesgesetzgebers, dass man diese Befristung mal rausnimmt. Das heißt dann nicht, dass der jeweilige Leistungserbringer für immer und ewig und ohne jeglichen Qualitätsanreiz tun und lassen kann, was er möchte. Aber deswegen unser Plädoyer zu sagen, man sollte mit Augenmaß eben Strukturen und Anreize schaffen, damit Leistungserbringer qualitativ gut ihre Leistung erbringen und auch eine gewisse Resilienz schaffen für die Gesellschaft, unter anderem mit dem Thema Ehrenamt. Und das können vor allem die Hilfsorganisationen,
Aber, das muss ich auch ganz klar sagen, es gibt auch kleinere private Betreiber, die ebenfalls in Kooperation oft mit Hilfsorganisationen Ehrenamt stellen. Und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, dass man sagt, man hat gemeinnützige Organisationen, egal unter welcher Flagge, einem Roten Kreuz, einem Falken, einem achtspitzigen Kreuz und so weiter, die sich lokal und regional bemühen. Und wenn die dort einen Mehrwert bringen für den Bevölkerungsschutz und die Resilienz stärken, dann sollen sie auch dort ihre Rettungsdienstaufträge weiter durchführen.
Das ist ein großes Thema, Thema Ehrenamt. René, ich weiß, du bist viel unterwegs, nicht nur zwischen Gesetzen, Gremien, sondern auch auf langen Autobahnfahrten. Und dann gibt es diese Momente.
Auch Zug.
Auch Zug, ja. Du fährst auch Zug.
Und ein bisschen Flugzeug.
Dann gibt es im Zug, im Flieger, auf der Bahn auch diese Momente, in denen Theorie plötzlich Realität wird. Du kommst zufällig in einen Unfall, zu einem Unfall, und du bist nicht im Dienst, aber plötzlich wieder mittendrin. Was passiert in solchen Sekunden bei dir, in dir? Und nehmen diese Erfahrungen Einfluss darauf, wie du auf diese großen strukturellen Debatten über den Rettungsdienst blickst?
Ja, lustigerweise kommt es bei mir immer wieder vor, das habe ich so in den letzten Jahren erlebt, dass ich dann doch bei der Zugfahrt im ICE zu irgendwelchen Notfällen komme und dann eine Durchsage kommt, ja, ist irgendwie ein Mediziner an Bord, das ist mir auch sogar schon mal auf meinem USA-Flug passiert, oder ja, auch auf der Autobahn, auf Straßen kommt man immer wieder mal zu kleineren, größeren Unfällen hinzu. Es gibt ja auch schöne Apps, ne, die die Ersthelfer dann zum Einsatzort lotsen. Da gibt's in Berlin und anderen Bereichen auch die App Cut-Retter. Kann ich auch sehr empfehlen. Da wird man dann als Ersthelfer zum jeweiligen Unfallort zur Reanimation in der Regel gerufen. Und das hatte ich jetzt auch schon diverse Male in den letzten Jahren und konnte dort auch helfen. Ja, was macht man in so einer Situation oder was passiert mit einem in der Situation? Also den Juristen muss ich da nicht ausknipsen. Ich bin, glaube ich, ein ganzheitlicher Mensch mit verschiedenen Anteilen. Und den Juristen muss ich nicht ausknipsen und den Rettungsdienstler anknipsen. Die sind beide da und in der Regel habe ich dann die Schutzhandschuhe in der linken Hosentasche. Und dann kann man sich um den Patienten kümmern. Hatte auch schon diverse Fälle, wo man durchaus, wenn man nach 1-2 Minuten zu einer Reanimation dazukommt, dann auch wirklich nachgewiesen Leben retten kann. Vor allem, wenn Ersthelfer schon da sind, man dann übernehmen kann und dann die Wartezeit, bis der RTW da ist, überbrücken kann durch eine gute Herzdruckmassage, durch eine Thoraxkompression. Häufig sind auch IDs, also die Defis, vorhanden. Das ist eine ganz tolle Entwicklung über die letzten 10, 15 Jahre, dass diese kleinen Geräte mittlerweile auch erschwinglich sind und in ganz vielen öffentlichen Gebäuden hängen. Auch da konnten wir schon viel Leben retten. Und ja, was passiert mit einem? Man hilft, man bewahrt den Überblick, man bleibt ruhig. Das konnte ich so in den letzten Jahren seit dem Zivildienst 1993 antrainieren, auch in schwierigen Lagen immer die Ruhe zu bewahren. Kleine Herausforderungen, man wird dann von manchen vielleicht als emotional zurückhaltend empfunden. Diesen Spagat muss man dann schaffen. Und das ist aber immer sehr befriedigend, wenn man helfen kann. Und das habe ich ja wirklich auch in der Bergrettung, in der Wasserrettung lange Jahre gemacht. Und das ist auch so ein bisschen der Antrieb, weil Menschen helfen in der Regel gerne anderen Menschen. Das ist ein Grundtrieb von, würde ich sagen, 98% von uns. Und das sollten wir durchaus fördern.
Der Mensch braucht den Mensch. Wir hatten es im letzten Podcast, Der Mensch braucht den Mensch von Bert Brecht. Sehr schön, auch hier wieder. René, letzte Frage. Wenn du das alles zusammennimmst, rechtliche Rahmenbedingungen, aktuelle Entwicklung und deine Erfahrung auch aus der Praxis, danke für deine Bilder, was sind aus deiner Sicht die ein oder zwei entscheidenden Stellschrauben, damit der Rettungsdienst auch in Zukunft stabil bleibt? Was sollten heute Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz einfordern und was sollten politische Entscheider wirklich verstehen?
Wichtig sind wenige Punkte. Zum einen das Thema Refinanzierung, auch eine Vorhaltung von Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz muss refinanziert werden. Man kann nicht nur auf Grundlage von Einsatzabrechnungen Kosten kalkulieren. Also diesen Spagat, den werden wir schaffen müssen, dass auch die Krankenkassen in einem moderaten Rahmen sich einer Vorhaltung, die natürlich wirtschaftlich sein muss, noch qualitativ gut, dass sich die Krankenkassen an dieser Refinanzierung beteiligen und man nicht nur von Einsatzzahlen abhängig ist. Weil das führt ja auch wiederum dazu, dass man dann möglicherweise aus finanziellen Gründen mehr Einsätze fährt. Also das ist ein Fehlanreiz. Wichtig ist insgesamt, glaube ich, dass wir die Resilienz der Gesellschaft in ganz vielen Bereichen stärken. Also zum Beispiel das Thema Ehrenamt, über das wir jetzt auch lange gesprochen haben. Das Ehrenamt, die Förderung des Ehrenamtes, ein starkes Ehrenamt und dadurch auch eine Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung bei Auswahlverfahren gestützt wird. Das ist rechtlich möglich, gerade mit der Bereichsausnahme. Im Verwaltungsrecht kann ein Landkreis immer sagen, wir sind für Rettungsdienst und Katastrophenschutz zuständig und auch zuständig für Bevölkerungsschutz insgesamt. Und dann kann ein Landkreis oder ein sonstiger Träger Auswahlverfahren auch so gestalten, dass diese Resilienz- und Qualitätsaspekte langfristige Anreize schaffen, dass die Leistungserbringer, Hilfsorganisationen und andere Private möglichst gut funktionieren und es für alle passt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das Thema Blackout, mit dem habe ich mich auch schon seit langen Jahren beschäftigt, also auch bevor es in der Presse war. Da müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir einerseits das Stromnetz noch ein bisschen stabiler bekommen.
Nicht nur das in Berlin.
Ja, nicht nur das in Berlin. Das waren ja auch nur so kleine Stromausfälle. Also die Anzahl der Eingriffe der Netzbetreiber, die ist in den letzten Jahren massiv nach oben gegangen. Da bin ich auch in der Gesellschaft für Krisenvorsorge ein bisschen aktiv mit anderen Leuten, die noch sehr viel präsenter sind. Und uns liegt einfach daran, dass wir das Stromnetz insgesamt möglicherweise stabiler machen können. Und das ist eine ganz große Aufgabe für die Politik, die Fehlsteuerungen erzeugt hat. Ja, die Feuerwehr rückt wieder aus. Ich hoffe nicht zum großen Stromausfall. Aber ja, um nochmal zum Thema Blackout zurückzukommen, eine Resilienz der Gesellschaft und auch der Rettungsorganisation ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns auf Stromausfälle und andere schwierige Situationen vorbereiten. Das heißt, nicht Panik schaffen, nicht Angst machen, sondern nüchtern sehen, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, fühlen wir uns auch wohler, wenn wir uns da selber helfen können und anderen helfen können. Und diese Strukturen sollten wir überall schaffen, bei uns zu Hause, in der Familie, in der Stadt, Landkreis und im jeweiligen Bundesland.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dieses Gespräch zeigt deutlich, Rettungsdienst, auch alle anderen Themen, auch die wir heute gestreift haben, das ist weit mehr als eine Organisation und Technik. Er lebt von Menschen, von Erfahrung, Verantwortung und Engagement. Die Strukturen funktionieren heute. Entscheidend ist aber, ob wir jetzt die Weichen so stellen, dass sie auch morgen noch tragen. René, vielen lieben Dank für deine Perspektive, für deine Zeit und unser sehr angenehmes Gespräch.
Danke für das interessante Gespräch.
Gerne. Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und quer.